Ja, auch von mir einen herzlichen guten Morgen. Erst einmal, es tut mir leid, dass ich die akademische Viertelstunde um 8 Minuten überzogen habe. Das ist eigentlich absolut nicht meine Art. Aber manchmal merkt man doch, dass man älter wird. Ja, nicht, dass ich es vergessen habe, dass ich heute hier bin, weil die Gräfin kann es bestätigen. Ich habe ihr nämlich noch gestern gesagt, wir sehen uns heute hier. Nur, ich schaue seelenreich auf meine Uhr und denke mir irgendwie immer, es ist 1 Stunde früher. Ja, ich war der festen Überzeugung, aus welchen Gründen auch immer, dass es erst 8 Uhr ist. Ja, dabei war es schon 9 Uhr, als mich die Frau Großebner angerufen hat. Ja, gut, kann da mal passieren. Aber wie gesagt, ich habe Besuch, meine Mutter ist da aus Deutschland und dann verratscht man sich manchmal und dann schaut man auf die und denkt, ja, ist hier noch Zeit genug. Aber ich bin ja schnell hergekommen. So, es ist der letzte Impuls in diesem Jahr, aber hoffentlich nicht der letzte. Das Thema ist, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Viele von uns, und das ist auch völlig normal, angesichts der ganzen Situation, so wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, so wie es auch in Europa ausschaut, ich sage einmal vor allem in Mitteleuropa, machen sich natürlich Sorgen, auch um die Zukunft der Kirche. Wie schaut es aus? Welche Rolle wird die Kirche haben in Zukunft? Werden wir überhaupt noch eine Rolle haben? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir von Kirche reden, worüber reden wir eigentlich? Reden wir von einer Institution, von dem, was natürlich wichtig ist, wir haben Gebäude, wir haben den Kirchenbeitrag, wir haben die vielen kirchlichen Institutionen, Caritas, die vielen Kindergärten, Altenheime, immer noch Schulen, Krankenhäuser und so weiter. Alles, was so kirchlich organisiert ist und was sich so unter diesem Gebäude Kirche befindet. Oder reden wir von etwas anderem? Jesus sagt uns ganz klar, die Kirche wird nicht untergehen. Wir kennen alle diesen berühmten Bericht in Caesarea Philippi. Petrus, du bist der Fels, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Sagt Jesus ganz klar, dass die Kirche bestehen wird bis ans Ende der Zeiten. Aber als er diese Worte gesprochen hat, vor 2000 Jahren, da hat er wahrscheinlich auch mit Kirche etwas anderes gemeint, als wir heute verstehen. Keine Sorge, ich bin jetzt nicht über Nacht ganz revolutionär geworden, weil es heißt ja immer, Jesus hat die Kirche nicht gewollt, er hat eine Religion begründet, aber nicht die Kirche. Jesus redet schon ganz klar von der Kirche. Aber natürlich hat die Kirche eine Entwicklung durchgemacht in 2000 Jahren und dadurch ist natürlich auch ein gewisser Verwaltungsapparat in Anführungsstrichen entstanden. Wie bei jeder Organisation. Das braucht es natürlich auch einfach. Aber der schaut auch, wenn wir es weltweit betrachten, sehr unterschiedlich aus. Also ich war diesen Sommer in Indien. Da schaut Kirche ganz anders aus. Natürlich schaut Kirche erst einmal genauso aus wie bei uns, weil ich war auch bei den Franziskanern in Indien. Die Franziskaner schauen aus wie Franziskaner, nur dass die ein bisschen brauner sind als ich. Die Kirchen sind auch ganz normale Kirchen mit einem Kreuz oben drauf, einem Turm und Glocken und so weiter. Aber trotzdem, weil Indien eben zum Beispiel ein ganz anderer Staat ist als Österreich und die Kirche eine ganz andere Geschichte hat, schaut die Kirche dort auch ganz anders aus. Es gibt keinen Kirchenbeitrag, die kirchlichen Einrichtungen sind reine Privateinrichtungen, werden noch nicht vom Staat unterstützt oder sonst etwas, müssen die Leute alles selber machen und so weiter. Darum ist da zum Beispiel das System Kirche ganz anders als bei uns. Aber es ist die Kirche. Ja? Ich bin ja oft im Nahen Osten, auch da schaut Kirche ganz anders aus als bei uns. Gottesdienst ist gleich, Liturgie ist gleich, die Gebäude sind zum Teil ein bisschen älter als bei uns, aber es gibt diese Institution in der Form nicht, weil es eben zum Beispiel Israel ein jüdischer Staat ist, die Nachbarstaaten sind muslimische Staaten. Darum gibt es da nicht dieses Gebilde der Institution. Und wenn wir ganz ehrlich sind, und das müssen wir einfach bekennen, dass wir, wenn wir über Kirche reden, vor allem über eine Institution reden. Auch wir, die wir gläubig sind. Natürlich wissen wir, es gibt den Pfarrer, es gibt den Bischof, es gibt Ordensleute, Pastoralassistenten und was weiß ich nicht alles. Aber wenn über Kirche geredet wird, wird über eine Institution geredet. Wenn es gut geht, wird im Positiven über eine Institution geredet, was die Kirche Gutes macht, was die Kirche in der Geschichte Gutes gemacht hat. Wenn es negativ geht, dann wird über die ganzen Fehler, die diese Institution in 2000 Jahren gemacht hat, erzählt. Aber was ist eigentlich Kirche wirklich? Ich meine, wir haben wunderschöne Kirchen. Ich habe, wie gesagt, gerade meine Mutter zu Besuch da und auch ihre Freundin. Und die ist einfach hier in Wien hin und weg. An jedem Eck ist eine Kirche, die schöner ist als die andere. Ja, muss man einfach sagen. Also was wir im ersten Bezirk für Klöster haben, ja, ich glaube, das kriegt meine Heimatdiözese nicht einmal zusammen. Ja. Ich komme aus Norddeutschland, da sind viele protestantisch. Aber trotzdem. Und daran denken wir. Oder denken wir zum Beispiel an die letzten Tage, als die Kathedrale in Notre Dame wieder eingeweiht wurde. Da wird zwar von einer Kirche geredet, aber Frankreich, das wissen wir, ist eines der säkulärsten Länder überhaupt in Europa. Das hängt doch mit der Geschichte zusammen. Und es wird auch eine Messe übertragen aus der Kirche zur Einweihung. Aber man hat eher das Gefühl, es geht um ein Museum oder um irgendeinen Palast oder sonst etwas, der da halt tragischerweise abgebrannt ist und wieder hergerichtet worden ist. Also ich hoffe, dass in Zukunft die Kirche in Notre Dame zum Beispiel an den Sonntagsgottesdiensten zumindest ansatzweise so besucht ist, wie sie bei der Einweihung war. Ja. Ich meine, und das sind so Sachen, da merken wir, Kirche und Kirche, da haben wir verschiedene Bilder. Kirche ist grundsätzlich einmal das, wovon Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Dieses zwei oder drei, das lesen und hören wir so im Evangelium, und dann gibt's noch so diese Lieder aus den 70er Jahren, weil die habe ich ja schon gekannt in den 80er Jahren, als ich ein Kind war, wo so von Kirche gesungen wird, diese rhythmischen Lieder aus den sogenannten Jazzmessen, wie man früher gesagt hat, eben wo zwei oder drei, da, da, ja. Das singen wir so, zwei oder drei, das ist nicht viel. Und das war zum Beispiel ein revolutionärer Schritt, den Jesus eingeführt hat. Wo zwei oder drei. Ich meine, ich fände es jetzt auch nicht so attraktiv als Priester, wenn ich immer nur vor zwei oder drei Leuten die Messe feiern müsste. Ja, ich meine, ich freue mich schon, dass die Franziskanerkirche gut besucht ist bei uns in Wien. Aber Jesus sagt dann mal zwei oder drei. Und das ist ganz bewusst, denn Jesus war Jude und die Gesellschaft damals war eine jüdische. Damit im Judentum zum Beispiel ein Gottesdienst gefeiert werden kann, braucht es 10. Und zwar nicht Papa, Mutter, Kind, Onkel, Tante. Es braucht 10 Männer. Und diese 10 Männer müssen nach jüdischen Vorstellungen volljährig sein. Also, wenn der Papa seinen 8-jährigen Sohn dabei hat, zählt der noch nicht. Weil der zählt erst ab dem 13. Geburtstag. Also da braucht es einmal, damit man überhaupt einen Gottesdienst feiern kann, braucht es 10 erwachsene Männer. Bei uns, sagt Jesus, 2 oder 3. 2 oder 3 wäre jetzt ja sogar im Extremfall, weil ich weiß ja, wie manche Priester auch reden, und das ist ganz verheerend. Na, es lohnt sich ja gar nicht mehr, Messe zu feiern. Entschuldigung, die meisten von Ihnen sind schon nicht mehr ganz so jung wie ich, aber wenn ich dann irgendwelche Priester höre, na, für die 3 alten Frauen noch eine tägliche Messe feiern, lohnt sich ja gar nicht. Jesus sagt 2 oder 3. Also im Extremfall wäre 2 der Priester und ein Ministrant oder einer einer Bank da unten. Ja, das reicht schon. Und das macht einmal die Dimension ganz anders. Es geht einmal nicht um Masse, nicht um Anzahl. Es ist schön, wenn viele glauben und es ist auch schön, wenn viele kommen, aber es geht nicht um die Anzahl. Ich finde es tragisch, dass so viele Leute nicht mehr in die Kirche gehen, aus welchen Gründen auch immer. Aber, und das müssen wir uns immer sagen, es geht nicht um die Zahl. Es geht nicht um die Masse. Natürlich, je mehr Mitglieder wir haben, in Anführungsstrichen, desto leichter ist es für uns, denn zumindest in Österreich und in Deutschland und auch in der Schweiz, aber ich glaube, das sind auch die einzigen Länder, muss man ja zahlen. Kirchenbeitrag, Kirchensteuer. Und also nur so als kleiner Hinweis, ich weiß, von Ihnen macht sich darüber wahrscheinlich keiner Gedanken, aber es wird wahrscheinlich auch in Ihrem Bekanntenkreis immer gejammert, dass die Kirchensteuer viel zu hoch ist und so, der Kirchenbeitrag. Da gehen Sie mal nach Deutschland. Das ist nämlich um einiges höher. Als ich mal meinen Eltern vor vielen Jahren gesagt habe, was so eine durchschnittliche Person in Österreich einen Kirchenbeitrag zahlt im Jahr, meinte mein Vater, zahlen die Mama und ich im Monat. Weil die ein ganz anderes System haben. Und da sehen wir schon, auf welchen Ebenen das ist. Auch dieser Gedanke zum Beispiel überhaupt aus der Kirche austreten. Solche Nachrichten haben sie in Italien nicht. Und ich gehe jetzt, wie gesagt, gar nicht nach Indien. Ich bleibe mal in Europa, in Italien oder so, ja. Dieses Jahr sind wieder so und so viel 1000 oder 10.000 aus der Kirche ausgetreten. Sie können nicht aus der Kirche austreten. Es geht überhaupt nicht. Sie können hier bekunden, dass sie nicht mehr bereit sind, Kirchenbeitrag zu zahlen. Aber sie können nicht aus der Kirche austreten. Und wenn ihre Bekannten oder Freunde zum Beispiel sagen, mir reicht's jetzt, noch ein Skandal und jetzt soll ich noch mehr zahlen für den Verein, ich trete aus, dann können sie denen nochmal erklären, das geht gar nicht. Das wissen nämlich viele überhaupt nicht. Wenn sie einmal getauft sind, sind sie immer getauft. Und durch die Taufe sind wir Mitglieder der Kirche. Und das bleiben wir ein Leben lang. Denn das Sakrament der Taufe, das uns zu Gliedern der Kirche macht, ist unauslöschbar. Also ich kann mich entscheiden, ich gehe nicht mehr hin. Oder ich bin nicht bereit, noch zu zahlen dafür. Aber ich kann nicht aus der Kirche austreten. Weil die Kirche nämlich zwar ein Gerüst hat wie eine Institution, aber die Kirche eben keine Institution ist. Die Kirche ist mehr. Weil wenn ich austrete und irgendwann merke ich dann, es war vielleicht doch nicht so intelligent, dass ich ausgetreten bin und will wieder eintreten, muss ich nicht noch einmal getauft werden, muss ich nicht noch einmal gefirmt werden, sondern ich gehe noch nicht einmal zum Bischof, heute reicht schon, zu irgendeinem Priester und sagt, ich weiß nicht, was mich damals überkommen hat, aber das war vielleicht doch nicht so ganz intelligent, ich möchte wieder Mitglied der Kirche sein, bin ich weiterhin immer gewesen, dann muss ich nur in Österreich meinen Beitrag zahlen oder in Deutschland, aber mehr auch nicht. Denn ich muss nicht getauft werden, ich muss nichts wiederholen, gar nichts. Denn ich war immer Mitglied der Kirche, weil die Kirche ist, so wie Paulus sagt, der mystische Leib Christi und wir alle sind Glieder an diesem Leib und das bleiben wir ein Leben lang. Also, ich kann eigentlich nicht aus der Kirche austreten. Und darum gibt es diese ganzen Statistiken mit Austritten und so weiter in anderen Ländern überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, ich bekunde ja nur, dass ich nicht mehr bereit bin, meinen Beitrag zu zahlen. Und Papst Benedikt XVI. Zum Beispiel hat das auch vom Kirchenrechtlichen her sehr betont. Weil es gibt ja immer diese Fragen. Wenn jemand ausgetreten ist, kann der zum Beispiel kirchlich beerdigt werden? Ja. Er hat zwar keinen Kirchenbeitrag gezahlt, aber er ist weiterhin getaufter Christ. Und deswegen kann diese Person auch kirchlich beerdigt werden. Das ist ganz klar definiert. Es geht nicht so, wie manche Pfarrer in Anführungsstrichen früher gesagt haben, dann wird man nicht mehr kirchlich beerdigt oder so. Das geht eigentlich nicht. Natürlich muss man sich jetzt fragen, inwieweit das immer sinnvoll ist, weil wenn jetzt einer wirklich nichts mit der Kirche zu tun haben wollte, muss ich mich natürlich fragen, okay, der ist ja nie gekommen, sein Leben lang, oder sie ist nie gekommen, was bringt es da? Aber erstens, gerade beim Begräbnis, und darum wird da vor allem vom Begräbnis geredet, aber auch, und das werde ich dann gleich erklären, von der Taufe in einem anderen Zusammenhang, und auch von der Hochzeit geht es ja nicht nur um die Person, die beerdigt wird. Oft ist es ja so, dass jemand aus der Kirche, was eigentlich ja gar nicht geht, austritt, aber zum Beispiel Ehepartnerin oder Ehepartner ist weiterhin gläubig. Oder die Eltern. Dem bedeutet das etwas. Und wenn dann jemand stirbt, dann geht es ja auch um die Hinterbliebenen. Denen ist es ja wichtig, für ihren Verstorbenen zu beten. Und dass die Person ein würdiges Begräbnis bekommt. Und außerdem, beten müssen wir für alle Menschen. Darum, das mit den Begräbnissen heute, das ist oft ein bisschen eine schwindlige Geschichte. Ja, wenn ich dann nämlich lese, unsere liebe Oma ist verstorben und wurde still im engsten Familienkreis beigesetzt, wenn sie überhaupt noch irgendwo in einem richtigen Grab beigesetzt wird und nicht unter irgendeinen Baum gestreut wird, ja, dann frage ich mich, geht es da eigentlich nur um mich und um die Oma und dass wir es möglichst billig und schnell haben? Oder sind da vielleicht auch Freunde oder Freundinnen, die vielleicht auch gerne zum Begräbnis gekommen wären und die vielleicht gerne wissen würden, wo sich das Grab befindet, damit ich dort auch trauern, aber vor allem auch danken und Abschied nehmen kann? Darum ist das nicht so eine Privatsache. Das Gleiche ist zum Beispiel, wenn Eltern zwar nicht religiös sind oder aus der Kirche ausgetreten, wie gesagt, was eigentlich gar nicht geht. Ich hatte nämlich erst vor 2 oder 3 Wochen so einen Fall und ihre Kinder nicht haben taufen lassen, aber die Kinder plötzlich entscheiden, ich möchte getauft werden. Wie geht das? Ich hatte jetzt wirklich, schon in den letzten 2 Jahren war es jetzt das 3. Mal, dass in der Schule, wo ich Seelsorger bin, Kinder sich entschieden haben, ich möchte getauft werden. Und das ist Volksschule. Sag ich dann den Eltern, die keinen Kirchenbeitrag zahlen, nein, ich taufe ihr Kind nicht, sie sind ja überhaupt nicht kirchlich. Oder, und darum gibt es ja auch Taufpaten und nicht nur Eltern, oder sage ich, nein, ich nehme diese Entscheidung des Kindes ernst und taufe dieses Kind. Auch wenn die Eltern nicht in die Kirche gehen. Oder wenn jemand zum Beispiel, das wissen auch viele überhaupt nicht, wenn jemand aus der Kirche ausgetreten ist, kann man da eigentlich kirchlich heiraten? Na, eigentlich nicht. Und wahrscheinlich hat man ja auch nicht wirklich das Bedürfnis, wenn ich aus der Kirche ausgetreten bin, dass ich kirchlich heirate. Aber vielleicht hat meine zukünftige Frau oder mein zukünftiger Mann ja das Bedürfnis, dass man kirchlich heiratet, weil denen das schon etwas bedeutet. Ja, ich kann heiraten, solange zumindest ein Partner oder eine Partnerin in der Beziehung eben Mitglied der Kirche ist. Ich kann heiraten, wenn ich ausgetreten bin. Ich kann auch kirchlich heiraten, wenn ich nicht getauft bin oder eine andere Religion habe. Nur einer muss katholisch sein. Aber das ist so wichtig eben, weil es bei der Kirche nicht um eine Institution geht, dass die Kirche als Institution immer gesagt hat, für den katholischen Teil der Beziehung ist das Sakrament so wichtig, dass ich auch mit jemandem kirchlich verheiratet werden kann, der nicht katholisch ist. Das ist dann die sogenannte ökumenische Ehe. Einer ist evangelisch oder hat eine andere Konfession. Aber ich kann auch kirchlich heiraten, wenn die zweite Person nicht Christ ist, also Moslem, Buddhist, Hinduist oder keine Ahnung, was auch immer, oder eben gar nichts ist. Weil das Sakrament als Gnade und Schutz und Heilung steht immer über allem. Und da sehen wir, dass es eben nicht um diese Institution geht, sondern um eine ganz tiefe geistliche Wahrheit. Und darum habe ich gesagt, wir überschreiben das Thema heute mit: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Also sollten jetzt bei uns, und davon, auch wenn manche in gewissen politischen oder sonstigen Kreisen das ja schon heraufberufen, Sollte bei uns jetzt nicht der islamische Staat an die Macht kommen, und keine Sorge, das werden Sie nicht erleben und das werde auch ich nicht erleben, davon gehe ich ja mal aus, und aus den Kirchtürmen des Stephansdoms Minarette gemacht werden, dann wird es bei uns immer Kirchen geben. Und wenn sie nur noch Kulturgut sind, weil keiner reingeht, dann sind sie halt ein schönes Museum. Aber die Kirchengebäude wird es immer geben. Da brauchen wir uns keine Sorge machen. Und ich denke auch, dass es die kirchlichen Sozialeinrichtungen, schon angefangen bei der Caritas, ich rede jetzt gar nicht von kirchlichen Privatschulen, wie hier im Schottenstift oder sonst etwas, davon rede ich gar nicht, aber allein Caritas oder evangelisch Diakonie und Malteser und Samariter und Johanniter und so weiter, die wird es auch immer geben. Weil davon profitiert ja auch die Gesellschaft. Aber das ist ja nicht Kirche. Wie viel arbeiten zum Beispiel bei der Caritas, die überhaupt nicht religiös sind? Caritas ist ja auch ein Arbeitgeber. Ist zwar kirchlich, aber ist einmal ein Arbeitgeber. Und ich muss nicht römisch-katholisch sein und jeden Sonntag in die Kirche gehen, um bei der Caritas zu arbeiten. Muss ich auch nicht, wenn ich im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder arbeite, angefangen vom Oberarzt bis hin zur Reinigungskraft, muss ich auch nicht katholisch sein. Also wird es diese Institution sicherlich weitergeben. Aber es geht eben um mehr. Ein Gebäude, so schön wie es ist, der Stephansdom, den wird es wahrscheinlich immer auf der Mannerschnitte geben. Ja, so wie der Macron gesagt hat, der hat nie von Kirche geredet. Der hat von Notre Dame als Nationalmonument geredet. Da braucht er sich nicht wundern, wenn der Papst lieber in Rom bleibt, als dahin zu fliegen zur Einweihung. Warum soll ich denn zu einer Einweihung vom Museum fliegen als Papst? Ja, auch wenn 160 Bischöfe da waren. Aber es wird da oft geredet von etwas, wovon man überhaupt keine Ahnung mehr hat. Kirche ist da, wo ein oder zwei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Und möge es der liebe Gott verhüten, sollte alles verboten werden. Und ich komme zu ihnen in eine ihrer Wohnungen, und wir feiern da am Küchentisch die heilige Messe, dann ist dort Kirche. Dann ist dort Kirche. Ohne Glocke, ohne Turm. Aber wer sagt denn, dass eine Kirche einen Turm haben muss? Es gibt auch Länder, wo Kirchen keine Türme haben, weil einfach die Architektur dort anders ist. Glocken sind auch relativ spät erfunden worden. Der Herr Jesus hat auch nicht mit der Glocke zum letzten Abendmahl geläutet. Also, wer sagt, dass denn eine Kirche ein kleines Haus ist mit einem spitzen Dach, einem Turm und einer Glocke? Ist bei uns so, aber muss nicht so sein. Da, wo wir uns versammeln und im Namen Jesu beten, selbst wenn kein Priester da wäre, denken wir an den Kommunismus oder denken wir an andere totalitäre Regime. Selbst wenn Sie zu Hause zusammen beten, ist das schon Kirche. Weil Sie sind getauft, Sie sind gefirmt, Sie sind Glieder des Leibes der Kirche und wenn Sie im Namen Jesu etwas tun, nur am Abend gemeinsam noch ein Vater Unser oder ein Gegrüßet seist du Maria beten, bevor sie schlafen gehen, ist das schon Kirche. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und wir müssen uns ganz ehrlich fragen, glauben wir? Glauben wir noch? Viele Leute, die zum Beispiel nicht in die Kirche kommen, die vielleicht auch gar nicht einmal ausgetreten sind, aber nicht mehr in die Kirche gehen, aus welchen Gründen auch immer, aber die dann sagen, na, ich brauche doch die Kirche nicht. Ich gehe am Sonntag am Kahlenberg spazieren und da bin ich doch auch mit dem lieben Gott verbunden. Ein Professor von mir hat einmal gesagt, solchen Leuten müssen Sie sagen, wenn Sie Ihr Leben lang sagen, mir reicht der Wald, um dem lieben Gott zu begegnen, dann soll sie bitte auch ihr Oberfürster beerdigen. Natürlich kann ich im Wald beten. Ich kann überall beten. Ich kann auch auf dem Klo beten. Aber wer tut das denn wirklich von diesen ganzen Leuten, die behaupten, ich brauche die Kirche nicht, ich brauche das Gebäude nicht, ich kann ja Gott überall begegnen. Wer tut das denn wirklich von den Leuten? Es wird schon einige geben. Da möchte ich auch niemandem etwas Böses grundsätzlich unterstellen, aber wenn man ganz ehrlich hinterfragt, auch im Bekanntenkreis, ja, wie praktizierst du denn das? Wie machst du denn das? Kann vielleicht verstehen, dass du mit der Kirche nichts zu tun haben willst, weil unser Pfarrer ist ein bisschen komisch und man hat ja auch nicht überall so viele Kirchen wie in Wien, wo man Auswahlmöglichkeiten hat, kann ich verstehen. Aber wie praktizierst du wirklich deinen Glauben? Wann betest du? Was machst du da im Wald, wo du sagst, du kannst Gott begegnen? Denkst du da wirklich, wenn du vor dem kleinen Blümchen stehst, an den großen Schöpfer, der diese kleine Blume so wunderbar erschaffen hat? Und da muss man die Leute ehrlich fragen. Und dann bin ich auf die Antwort gespannt. Und ich kann nur sagen, ich, der ich jeden Tag in die Kirche gehe, ins Gebäude, weil ich dort natürlich mit meinen Mitbrüdern bete und weil ich auch als Priester jeden Tag die heilige Messe feiere. Also ganz ehrlich, wenn ich, so schön wie es ist, da oben am Kahlenberg spazieren gehe oder in Döbling hinter den Karmelitern, wo schon die Weinberge anfangen oder so, ich, der ich mich doch bis zu einem gewissen Grad eigentlich für fromm halte, in Anführungsstrichen, soll man ja nicht sagen. Jetzt ist der, lieber Gott, tut mir leid, jetzt ist der Wert schon wieder verloren gegangen. Ich denke da nicht bei jedem Blümchen an den lieben Gott. Ich rede mit Freunden über Gott und die Welt, wenn ich spazieren gehe, aber ganz ehrlich, ich denke nicht immer bei jeder Sache, die ich tue, so wie es manche behaupten, dass man das kann, an Gott. Natürlich ist Gott in meinem Leben präsent. Aber wir brauchen als Menschen Räume, Zeiten und so weiter, die wir uns einteilen, damit wir uns auch bewusst darauf besinnen, was wir tun wollen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Geht das christliche Abendland verloren? Ganz viele sagen ja. Geh doch mal zum Römerplatz oder auf den Brunnenmarkt. Da kommst du dir doch schon vor wie in Kabul oder Islamabad. Stimmt, da sind viele mit Kopftuch, viele Frauen. Und viele Männer mit auffällig rasierten Bärten. Wenn man schon sich ein bisschen auskennt, weiß man schon, das geht ein bisschen in die Richtung von Salafismus, wie die auftreten. Von der Kleidung, vom Aussehen her und so. Aber deswegen stirbt die Kirche nicht aus und geht das christliche Abendland nicht zugrunde. Denn die Muslime, auch wenn es manche behaupten werden, nicht mehr. Die Christen werden nur weniger. In Wien sind mittlerweile über 40% der Bevölkerung konfessionslos. OB. Ohne Bekenntnis. Wenn diese 40% alle praktizierende Christen werden, weil sie waren ja ehemals Christen, und die katholische Kirche führt ja schlaue Bücher, darum wissen wir ja, Gott sei Dank, wie viele austreten, dann hätten wir kein Problem mit den Muslimen. Wir haben immer noch in Wien knapp 40% Christen. Dann rechnen Sie mal die 40% ohne Bekenntnis dazu, die ja mal Christen waren und eigentlich auch weiterhin sind, weil zumindest die Eltern sind ja normalerweise noch getauft, auch wenn sie die Kinder nicht mehr taufen lassen, dann wären wir über 80% und dann wären wir die absolute Mehrheit. Aber Christentum ist eben nicht nur, dass ich auf den Christkindlmarkt gehe oder dass ich vielleicht Weihnachten feier, in Anführungsstrichen feier, weil ich einen Christbaum habe und mir zu Weihnachten etwas schenke, sondern weil ich glaube und weil mir das etwas bedeutet. Und darin liegt unsere Verantwortung. Wenn niemand mehr von den Menschen in die Kirche geht, dann sind nicht die anderen schuld, die anscheinend immer mehr werden. Dann ist das unser Problem. Das ist natürlich einerseits eine tragische Entwicklung. Ich finde es auch nicht schön. Aber andererseits muss ich dann wieder sagen, vielleicht sind auch diese Zeiten der Volkskirche vorbei. So eben automatisch. Jeder wird getauft, jeder geht zur Kommunion, jeder wird gefirmt oder konfirmiert, wenn wir jetzt von den Evangelischen reden. Und man geht einfach so am Sonntag zur Kirche, weil es sich eben so gehört. Und dann ist die Kirche auch noch voll. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Erstens kann ich heute niemanden mehr zwingen. Also ich weiß nicht, wie es früher war. Aber ich glaube jetzt einmal so. Ich denke, der soziale Druck war sehr groß. Wenn man nicht in die Kirche gegangen ist, vielleicht war es in Wien, in der großen Stadt oder jetzt in Berlin oder was weiß ich wo, schon noch ein bisschen anders. Aber wenn man jetzt auf dem Land gelebt hat und ist nicht in die Kirche gegangen, dann war man ein Ausgestoßener. Das muss man einfach sagen. Weil der Bürgermeister, der Pfarrer, der Lehrer und der Arzt, die wissen alles. Ja, und da ist man einfach gegangen. Es war ja auch ein gewisses System. Ja, ich meine, es hat ja kein Fitnesscenter gegeben und keine Bar und was weiß ich nicht für welche Clubs und Vereine. Da war halt für die Kinder die Jungschar und dann hat es die katholischen Frauen gegeben und die katholischen Männer hat es gegeben. Und da war ja auch die Kirche der Raum, wo man sich sozial getroffen hat, weil sonst gab es ja nichts anderes. Ja? Aber das ist aber nicht der Grund. Es ist schön, wenn die Kinder auf dem Kirchenplatz miteinander Fußball spielen. Aber Fußball spielen kann man überall. Und es ist schön, wenn sich die katholische Frauenbewegung einmal die Woche nachmittags trifft. Ich kann mich auch überall anders zum Kaffee trinken treffen. Da brauche ich nicht die Kirche für. Und das haben viele Menschen begriffen im Laufe der Zeit. Das ist das Gleiche wie mit den Orden. Ich muss nicht Nonne werden, in Anführungsstrichen, um Krankenschwester zu sein. Kann ich auch so. Da brauche ich eben diese Institution nicht. Und ist man nur gegangen oder sind viele Leute nur gegangen, weil es sich eben so gehört hat? Und weil der soziale Druck da war, wenn du nicht gehst, kriegst du eben Probleme? Oder gehe ich, weil es mir ein Bedürfnis ist und weil es mir wichtig ist, Gott zu begegnen und das nicht alleine in meinem privaten Kämmerlein, sondern in Gemeinschaft. Und das ist ganz wichtig bei der Kirche, in Gemeinschaft. Und zu dieser Gemeinschaft, und das sind die Argumente, die man ständig hört, warum soll ich denn Weihnachten in die Kirche gehen? Da gehen ja sowieso nur die Leute hin, um ihren neuen Pelzmantel zu zeigen. Gut, das war jetzt, als ich Kind war. Heute trägt man ja keine Pelze mehr, das gehört sich nicht mehr. Also haben sich die Zeiten geändert. Aber gehe ich denn wegen dem oder diejenigen, die jetzt ihren neuen Anzug präsentieren müssen, oder gehe ich zur Kirche, weil es mir wichtig ist? Gehe ich nicht in die Kirche, weil mich mein Sitznachbar stört, der sowieso ein Pharisäer ist? Den sonntags rennen sie immer in die Kirche und sitzen noch in der ersten Bank und danach reden schon wieder schlecht über die anderen, da brauche ich doch nicht hingehen. Gehe ich denn wegen dem Pharisäer in Anführungsstrichen in die Kirche oder gehe ich in die Kirche, weil ich glaube, dass ich im Sakrament Gott begegne? Und unser Pfarrer, der Neue, jetzt haben sie seinen Polen geschickt. Furchtbar! Verstehen tut man ihn nicht, erzkonservativ ist er. Gehe ich wegen dem Pfarrer in die Kirche? Das ist jetzt sehr provozierend gefragt. Weil ich war auch nicht immer Priester. Jetzt kann ich ja meine Messe in Anführungsstrichen selber feiern. Aber ich war auch nicht immer Priester. Und ich habe mir manchmal auch gedacht, als ich noch kein Priester war bis 2006 und ich war so im Urlaub und bin in die Kirche gegangen. Mein Gott, was redet denn der daher? Aber gehe ich wegen der Predigt? Ja, die Predigt ist wichtig. Die Verkündigung ist wichtig, ja. Aber in erster Linie sollte ich doch gehen, weil ich glaube, weil ich in Gemeinschaft beten will und weil mir das Sakrament wichtig ist. Darum gehe ich ja auch, oder sollte ich auch gehen, im Urlaub in die Kirche. Es ist mühselig, wenn ich einen komischen Pfarrer habe. Oder einen komischen Pater als Priester. Muss ich auch selber bekennen. Aber wir alle sind Menschen und der eine oder der andere von uns hat halt auch einen Schuss. Ist so. Ja, aber ist für mich die Eucharistie das tägliche Brot? Ich sag doch auch nicht, ich gehe jetzt nicht mehr, keine Schleichwerbung, ich gehe jetzt nicht mehr zum Biller, wenn ich nur einen im Dorf habe, weil die Kassiererin ist so eine Blöde, da gehe ich jetzt nicht mehr hin einkaufen. Ich brauche doch meine Lebensmittel. Gehe ich doch trotzdem hin. Ist für mich Jesus Lebensmittel? Ist er für mich das Mittel, das ich brauche zum Leben? Und gehe ich deswegen zur Kirche? Wenn ich nicht gehe, muss ich mich fragen, brauche ich wirklich Jesus? Und das macht mich ja zum Christen oder zur Christin. Dass ich Jesus brauche. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn wir nicht glauben, und das ist kein Problem unserer heutigen Zeit, das ist kein Problem der jetzigen Generation, das ist schon ein Problem der vorigen Generation. Weil die Eltern, die heute ihre Kinder nicht mehr taufen lassen, das sind nicht die armen Kinder dran schuld, dass sie da nicht getauft sind oder auch wenn sie noch getauft werden, die dann nach der Taufe vielleicht noch an Weihnachten in die Kirche gehen, Ostern, obwohl es der höchste Feiertag ist, ist eh für viele nicht mehr so wichtig, aber die dann noch an Weihnachten in die Kirche gehen oder die vielleicht dann das nächste Mal bei der Erstkommunion in die Kirche gehen und dann das nächste Mal bei der Firmung erst wieder in die Kirche gehen, das sind nicht die Kinder dran schuld. Das ist eine Entscheidung der Eltern, aber ich glaube, da sind auch noch nicht einmal die Eltern dran schuld. Wenn ich mir das anschaue, gut, dass jemand ins Kloster geht, auch wenn es früher mehr Berufungen gegeben hat, das war jetzt aber immer nicht die breite Masse. Ja, also wenn Sie sich jetzt überlegen, wenn ich jetzt hier jeden von Ihnen fragen würde, wie viele Ordensleute und Priester haben Sie in Ihrem engsten Freundeskreis, werden die meisten nicht viele haben. Es ist auch nicht so, dass es vor 50 Jahren so war, dass die halbe Schulklasse, die halben meiner Klassenkameraden und Kameradinnen nach der Schule ins Kloster gegangen sind. Das waren zwar mehr früher, aber es war trotzdem immer eine besondere Berufung. Ja? Also davon kann ich jetzt nicht ausgehen, dass ich das so darstelle. Es waren, wie gesagt, mehr, aber auch nicht alle. Aber eben dieses Bewusstsein, Was eigentlich Glaube und Kirche bedeutet, ist schon viel früher verloren gegangen. Ich bin jetzt 47. Wenn ich mir meinen Freundeskreis anschaue, also den ich, sagen wir mal, zu Schulzeiten hatte, nicht meinen Freundeskreis, den ich jetzt in Österreich aufgebaut habe, seit ich hier lebe, mit den Menschen, mit denen ich jetzt zusammen bin, aber von den Mitschülern von mir, die mit mir in der Schule waren. Und ich bin 1983 in die Schule gekommen. Von denen, und das muss ich bekennen, aus meiner damaligen Volksschulklasse geht keiner mehr in die Kirche. Die sind aber jetzt 47. Das bedeutet, die ersten fangen jetzt schon an, von denen Enkelkinder zu kriegen. Weil die haben ja schon Kinder. Aber warum sind die nicht mehr gegangen? Weil bei denen haben ja auch schon die Eltern angefangen. Das ist also nicht die böse Generation heute. Das ist auch nicht meine Generation. Da ist schon die Generation schuld dran, in Anführungsstrichen, die davor war. Also meine Elterngeneration. Natürlich nicht alle, das ist jetzt kein Angriff an eine einzelne Person hier, aber wenn ich mir überlege, ich rede auch nicht von Schuld, weil es gibt viele, die immer in die Kirche gegangen sind und die sich natürlich bemüht haben, ihre Kinder christlich zu erziehen, und die Kinder gehen trotzdem nicht. Es ist kein Automatismus, das meine ich nicht. Aber auch viele, die heute 60, 70 sind, sehen nicht mehr die Notwendigkeit, dass ich die Kirche brauche. Ist einfach so. Ich glaube, auch ganz viele aus ihrem Bekanntenkreis gehen nicht mehr regelmäßig zur Kirche. Und es hat sich so einfach so ausgeschliffen und das bedeutet auch nicht, dass die Leute alle ungläubig sind oder so. Können ja auch ganz gute Menschen sein. Aber da kommt mal der Grant über einen Priester, dann kommt vielleicht auch mal die Trägheit dazu und. Das brauche ich doch nicht. Ich kann doch auch am Sonntag Fernsehgottesdienst anschauen, tun auch manche. Aber ich habe so eine Großtante, die behauptet, immer eine Angeheiratete, die katholische ist. Und ihr Großonkel war sogar Missionsbischof in Indonesien. Stimmt, der war wirklich Missionsbischof in Indonesien. Und dann sagt sie mir doch letztes Jahr im Sommer: Ach, Elias, das ist so schön. Ich bin erst während Corona da drauf gekommen. Der Fernsehgottesdienst. Da setze ich mich dann am Sonntag noch im Pyjama auf die Couch. Da habe ich mein Tässchen Kaffee da stehen. Und dann gucke ich mir den Gottesdienst an. Und ganz gern auch den Evangelischen. Nichts gegen die Evangelischen. Aber die können ja viel besser predigen als die Katholischen. Dann sage ich: Boah, Tante Margarete, das ist eigentlich nicht der Sinn vom Sonntagsgottesdienst, dass du da mit dem Frühstück sitzt. Ja, also der ist schon wichtig, der Fernsehgottesdienst, ja, aber der ist eigentlich gedacht für die Leute, die nicht in die Kirche gehen können, ja, und dann sollte man da auch aktiv mitbeten, ja, und nicht seinen Kaffee dabei trinken und, wenn es mir zwischendurch zu langweilig wird, mal umschalten, ob nicht auf dem anderen Kanal doch noch etwas Besseres läuft, ja. Es ist nicht der Sinn von Kirche, ja, aber da sieht man das. Aber die war, also ich unterstelle ja auch nicht, dass sie nicht gläubig ist. Die war ihr Leben lang fromm und ist immer zur Kirche gegangen. Und jetzt, die ist ja kerngesund, jetzt reicht dir die Couch. Ja, dann frage ich mich, tut mir, wo sind wir hingekommen? Ja? Oder, ja, wenn ich im Urlaub bin, im Urlaub brauche ich doch nicht zur Kirche gehen, da habe ich doch Urlaub. Dann brauchst du auch nicht essen, wenn du im Urlaub bist. Ich meine, dass diese Notwendigkeit, dass ich das brauche für mein Leben, das ist bei ganz vielen verloren gegangen. Ich sage nicht, wenn einer mal am Sonntag nicht in die Kirche geht, dann kommst du in die Hölle. Überhaupt dieses Gerede von der Sonntagspflicht mag ich gar nicht. Ich soll nicht aus Pflicht in die Kirche gehen, weil es sich gehört. Entweder gehe ich dahin, weil ich überzeugt bin, dass ich Gott begegne, oder ich gehe nicht hin. Aus Pflicht brauche ich nicht gehen. Man muss vor dem Essen beten. Nee, muss man nicht, man kann auch so essen. Das ist so, wie wenn ich sage zu Ihnen, Frau Großebner, Sie müssen mit Ihrem Mann reden. Jeden Morgen müssen Sie ihm Guten Morgen sagen. Wenn Sie ihm nur Guten Morgen sagen, weil ich Ihnen das sage, dann entsteht da aber keine Beziehung. Ich muss nicht beten. Ich darf beten. Es ist gut, wenn ich bete. Wenn ich aber nur bete, weil ich muss, dann ist das wie, wenn ich mit dem lästigen Mitarbeiter oder sonst wo reden muss, weil anders geht's ja nicht. Ich muss nicht. Ich darf. Ich soll. Und ich soll vor allem wollen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn wir nicht wirklich glauben, dass Gott existiert, dass Gott lebendig ist, dass wir nicht eine Traditionskirche sind, sondern unabhängig, wo wir sind, wer wir sind, was wir sind und wie die äußeren Umstände sind, uns das ein Bedürfnis ist, dann werden wir von der Bildfläche verschwinden, aber nicht die Kirche. Es wird immer Leute geben, die weiter glauben. Aber die werden dann vielleicht so wenig werden, irgendwann, dass sie dann in der Gesellschaft keine Rolle mehr spielen. Ich denke da zum Beispiel ans Heilige Land, das Heilige Land. Sie wissen ja, ich bin dort normalerweise, wenn kein Krieg ist, wie jetzt, tätig. Dort gibt es nur 1,7% Christen. Oder jetzt Syrien. Jetzt geht es da wieder los. Weißt, die jubeln jetzt alle, am Sonntag habe ich sie gesehen, am Ring, 30.000 jubeln jetzt, dass der Assad gestürzt ist. Natürlich war der ein furchtbarer Diktator und sonst etwas. Ja gut, jetzt sind die Islamisten, die gekommen sind. Man glaubt nicht, dass die viel besser sind. Beim Schah haben sie auch alle gejubelt, danach kam der Khomeini. Also ich meine, es kommt selten etwas Besseres nach. Aber auch in Syrien gibt es nur zum Beispiel, früher gab es mal 20% Christen, seit dem ganzen Krieg und der Fluchtbewegung, wenn es gut geht, sind noch 5% geblieben. Es gibt ganz viele Länder, wo die Christen eine verschwindend geringe Minderheit sind. Trotzdem gibt es dort Christen und es gibt dort Menschen, die gläubig beten und das ist Kirche, wo 2 oder 3, selbst wenn, ist nicht abwertend gemeint, aber meistens sind es Frauen, selbst wenn 2 oder 3 philippinische Hausmädchen bei einer reichen saudischen Familie, wo es in Saudi-Arabien keine Kirche gibt, heimlich zusammen den Rosenkranz beten, oder am Handy im Livestream irgendeinen Gottesdienst schauen aus ihrer Heimat, ist das Kirche. Da ist auch Kirche in Saudi-Arabien. Aber dann spielen wir halt keine Rolle mehr in der Öffentlichkeit. Die Worte Jesu bleiben wahr. Die Kirche wird nicht untergehen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Aber wir werden dann eben keinerlei Rolle mehr spielen und werden dann auch nichts mehr zu sagen haben. Aber warum sollten wir dann auch noch groß etwas sagen einer Gesellschaft, die es ja eh nicht interessiert? Die Kirche wird bleiben. Aber wenn wir wollen, dass die Kirche und das, wofür für uns die Kirche steht, die Werte und so weiter, wirklich in unserer Gesellschaft weiter bestehen, die Achtung vor dem Leben, dem Ungeborenen, wie dem Geborenen, die Werte von Familie und so weiter, wenn die weiter fortbestehen sollen, und auch geschützt werden sollen, dann müssen wir dafür etwas tun. Auch wenn wir ausgelacht werden, auch wenn man uns für hinterwäldlerisch und dumm hält, wir müssen glauben. Wirklich, echt und ernsthaft glauben. Und ich glaube, wenn wir glauben, hört es jetzt blöd an, ich glaube, wenn wir wirklich glauben, dann hat das auch Einfluss auf andere Menschen. Wenn die nämlich merken, dass mir Gott in meinem Leben wirklich wichtig ist und eine Rolle spielt, natürlich nicht alle, vielleicht auch nicht einmal in meiner eigenen Familie, kann ich mich oft auf den Kopf stellen. Ich habe auch ganz viele Verwandte, die nicht in die Kirche gehen. Ja, trotzdem, wenn die Menschen spüren, dass wir wirklich glauben, und zwar ohne, dass wir ihnen Vorträge halten, dann wird sich auch in diesen Menschen etwas verändern. Zumindest werden sie anfangen, nachzudenken. Was ist bei dem oder bei der anders? Warum macht die das? Nicht vorwurfsvoll, nicht bigottisch, sondern einfach, die Leute müssen aus dem Herzen spüren, ja, der glaubt. Und nicht nur der Herr oder die Frau so und so, sondern auch der Pater Elias glaubt oder der Herr Pfarrer glaubt. Wenn ich nämlich den Leuten sage, für so eine Paar, die da noch kommen, da brauche ich nicht jeden Tag eine Werktagsmesse feiern, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die auch nicht mehr kommen. Wenn ich mir als Priester nicht Zeit nehme für die Leute, brauche ich mich nicht wundern, wenn sie nicht mehr kommen. Wenn ich meine, mit einer Sonntagsmesse habe ich es erledigt und die Leute merken nicht, dass mir das was bedeutet, brauche ich mich nicht wundern. Wenn ich den Leuten sage, ich will nicht über andere urteilen, wenn mich jemand fragt, Pater Elias, wenn Sie im Urlaub sind, dann haben Sie ja frei, oder? Dann sage ich, ja, da arbeite ich nicht in der Küche, nicht im Büro, aber frei von Kirche habe ich deswegen trotzdem nicht. Und wenn die Leute das nicht merken, dann schaffen wir uns selber ab. Aber bleiben wir positiv und glauben wir, dann bleiben wir.
Vielen Dank. Ja, ich denke, ja, das Wichtigste durch unsere Seminarreihe, das Wesentliche ist, glaube ich, diese Eigenverantwortung, dass jeder für sich selbst die Verantwortung bezüglich Glauben übernimmt, aber eben auch das nach außen hin zu dokumentieren. Ich bin so erschrocken, wie ich die Woche einen Beitrag, den wir eigentlich gehört habe, dass es das Wort Weihnachten auch immer weniger zu hören gibt, dass die meisten Menschen jetzt oft sagen, schöne Feiertage, schöne Festtage. Und ich denke, das sind so Kleinigkeiten, die, wenn uns das bewusst wird, dann können wir viel bewirken. Und so wie Sie gesagt haben, es hängt von uns alleine ab. Der Glaube, den wir in uns tragen, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir ihn weitergeben nach außen hin. Okay. Haben Sie Fragen?
So, das ist das. Ich finde das schon sehr wichtig, dass das Wichtigste ist, dass ich glaube, aber so puristisch ticken die Leute nicht. Die gehen in die Messe, dann freuen sie sich auch, wenn es ein bisschen etwas Soziales gibt. Ich glaube, das gehört schon dazu.
Natürlich, das gehört als Gesamtbild ja zusammen.
Wenn immer mehr verloren geht, gibt es immer weniger Leute, die dann wieder hineinfinden.
Richtig. Na, darum habe ich ja auch gesagt, jetzt ganz zum Schluss, zum Beispiel die Priester oder die Vertreter einer Gemeinde müssen natürlich auch auf die Leute zugehen und auch Zeit haben für die Leute und so weiter. Weil es geht ja nicht darum, dass ich meine Sonntagsmesse herunterlese, in Anführungsstrichen, und damit habe ich meine Pflicht getan. Natürlich gehört das ganze soziale Leben und so weiter zur Kirche. Und ich merke auch selber, ich meine, ich habe auch nicht so viel Zeit, aber allein, wenn ich nach der Sonntagsmesse herausgehe und noch so 15 Minuten vor der Kirche stehe und mit den Leuten, die so rauskommen, kurz rede, da fängt das schon an. Ja? Also da brauche ich jetzt gar nicht etwas, Gott weiß, wie Großes organisieren. Da fängt das schon an und da entstehen auch Beziehungen unter den Leuten, weil dann bleibt man eben auch stehen, dann laufen nicht alle auseinander und dann kann auch zum Beispiel wieder etwas entstehen, dass es dann in einer Gemeinde ein Pfarrcafé gibt oder sonst etwas, ja, wo man sich danach noch zusammensetzt oder, ach, wie gesagt, das können ja ganz einfache Dinge sein. Das denke ich schon, ja, aber damit wir eben andere wieder dazu kriegen, in Anführungsstrichen, müssen diejenigen, die eh regelmäßig gehen, weil dem brauche ich das ja nicht erzählen, ja, die müssen da auch wieder anfangen, Initiativen setzen und das sage ich auch, vor allem auch fordern. Ja, wenn wirklich, ich meine, darum sage ich ja, das ist auch unsere Schuld, vor allem, weil es sind ja auch nicht alle Pfarrgemeinden und Priester und was weiß ich nicht, so besonders einladend, dass man da jetzt unbedingt mit der hellsten Freude hingeht und so, ja, das kann ich ja auch verstehen, wir sind ja auch, wir bleiben ja auch Menschen, aber ich muss auch dann wirklich fordern. Aber wenn ich jetzt als Person XY, als Herr oder Frau Meier zum Pfarrer gehe und sage, Herr Pfarrer, Sie müssen jetzt bitte mal am Sonntag ein Pfarrcafé einführen oder eine Familienrunde, damit sich die jungen Leute wieder wohlfühlen bei uns, dann wird er das wahrscheinlich nicht tun. Aber wenn sich mehrere zusammentun, die jeden Sonntag in die Kirche gehen und dann gemeinsam zu ihm hingehen und nicht aufhören, da muss man, Entschuldigung, da muss man sein wie die lästige Witwe im Evangelium, die so lange zum Richter gegangen ist, bis er gesagt hat, in Gottes Namen, jetzt gebe ich ihr Recht, weil sonst lässt sie mich nie in Ruhe. Ja? Und das ist auch wichtig, da muss man natürlich auch selber dahinter stehen, weil da muss man auch mithelfen beim Organisieren und so. Weil das muss ich auch sagen, es ist ganz oft, dass Leute sagen, eigentlich müsste man doch das und das machen. Und wenn man dann fragt, wer macht mit, dann hat plötzlich wieder niemand Zeit. Das muss ich jetzt auch zur Verteidigung, weil ich meine, hier in Wien im Franziskanerkloster, wir sind keine Pfarrei, aber ich war ja auch lange in unserer Klosterpfarrei in Villach. Es ist schwer, Leute zu kriegen, die es vorbereiten. Zum Kaffee trinken, da kommen die Leute gerne. Aber vorbereiten, Kuchen mitbringen und danach die Tassen abwaschen, das machen dann relativ wenige. Und das ist natürlich auch schwer. Es braucht schon auch dann die Leute, die wirklich mitmachen. Und die dann nicht nach der Messe sagen, ja, ein schneller Kaffee ist gut, aber dann will ich nach Hause meine Ruhe haben und mein Mittagessen. Das dauert dann natürlich ein bisschen. Ja? Und das muss man immer einkalkulieren. Und das gehört alles dazu. Ja?
Clara
hatte und dann war noch eine andere.
Ja.
Naja, Was ist das Sakrament der Ehe? Ja, was ist das? Was bedeutet das? Ein Versprechen. Also ich verspreche, ich will dich lieben, achten und ehren, mein ganzes Leben lang, in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Na, ich hoffe, dass das auch die Nicht-Religiösen machen. Ja, darum ist das Ehesakrament, und das weiß kaum jemand, aber Sie haben es gesagt, eigentlich das Sakrament, das nicht der Priester spendet. Der Priester bezeugt es nur. Wenn aber einem Teil in der Beziehung der Segen Gottes dazu wichtig ist, dann gibt der Priester seinen Segen dazu, für diese Person, der es wichtig ist. Aber ich hoffe, dass sich auch Nicht-Katholiken ehren, achten und lieben, bis dass der Tod sie scheidet. Und darum ist zum Beispiel es auch so, die Ehen, die im Kommunismus geschlossen sind, worden sind, zum Beispiel, was weiß ich, in der ehemaligen Sowjetunion, es gab keine Priester, es war alles verboten, aber die Leute haben natürlich zusammengelebt. Und auch wenn sie keine Priester hatten, ich weiß das von vielen Russlanddeutschen aus Kasachstan und so, ja, die waren religiös, aber die haben halt zusammen gebetet und haben sich vom lieben Gott versprochen, dass sie sich treu sein wollen. Und hatten irgendwelche Zeugen dabei. Die müssen nicht noch einmal kirchlich heiraten, nachdem es erlaubt war. Diese Ehe war gültig als Naturehe in Anführungsstrichen. Die konnten dann danach sagen, uns ist das wichtig, ich möchte das schon noch mal ganz offiziell machen in der Kirche. Aber sie brauchten es nicht. Weil das, was sie vor Gott versprochen haben, war gültig. Ja? Und wie gesagt, es geht nicht, jetzt sind wir mal ganz politisch unkorrekt, es geht nicht um den nicht-katholischen Teil in der Beziehung. Es geht um den katholischen Teil, immer. Um den geht es, damit der katholische Teil das Sakrament leben kann. Und darum sagt Paulus schon, als die Kirche ja gerade im Entstehen war, wenn zum Beispiel sich jemand zum Christentum bekehrt, hat aber einen heidnischen Ehepartner, braucht man sich deswegen nicht trennen. Und man kann auch mit einem Heiden zusammenleben, weil vielleicht bekehrt sich ja der Heide durch den christlichen Teil. Es war immer die Lehre von Anfang an, es geht um die Liebe in der Ehe. Und darum können die auch katholisch heiraten.
Vielen Dank für die positive, eigentlich offene Darstellung, dass wir auch in der Minderheit noch bestehen können. Ich glaube auch, wir sind deutlich mehr Christen als Kirchgänger.
Ja.
Aber in den Ländern Deutschland und Österreich sind wir auf dem Papier eben als Kirchgänger dokumentiert.
Genau.
Ich frage mich, frage Sie, wie können Sie glauben, dass der Vorgang wird immer weniger werden, denn wir haben nicht eine gewaltlose Religion neben uns. Wir haben nicht die Buddhisten, die Christen oder gar nicht. Wir haben die Muslime neben uns und die haben in ihrer Religion verhaftet Gewaltpotenzial bis hin steigerbar, bis hin zu dem Recht, Nichtgläubige zu töten. Wie können wir glauben, ich kann es nicht, würde Ihnen gerne glauben, fragen Sie, wieso können Sie das glauben, dass dieses Schrumpfen von uns und die Massen, das ist zahlenmäßig ja zunehmend durch Einproduktion und Zuwanderung, dieser Vorgang des Schrumpfens der christlichen Religion und des massiven Zunehmens der muslimischen Religion, dass das in Frieden abgehen könnte? Ich kann es nicht glauben.
Da gebe ich Ihnen grundsätzlich recht. Ich muss jetzt aber etwas dazu sagen, wir dürfen auch die anderen nicht verharmlosen. In Indien zum Beispiel gibt es eine sehr große Christenverfolgung. Der jetzige indische Präsident ist ein fanatischer Hindu. Wir glauben immer, die Hindus, das sind so nette Leute mit einem kleinen Punkt auf der Stirn, die ihre netten kleinen Götter anbeten. Aber so viele Kirchen, wie allein in den letzten Jahren in den Bundesstaaten Maharashtra und Orissa niedergebrannt worden sind und so weiter. Und wir brauchen auch nicht glauben, auch der Dalai Lama, der immer lächelt und so, in Bhutan und Sikkim brauchen sie keine Kirche bauen. Da haben sie auch nicht das Sonnenleben. Ja, die lächeln alle, aber die sind halt hier nicht in der Mehrheit und können deswegen auch normalerweise nichts durchsetzen. Bei den Muslimen ist es eben so, und das stimmt, ich sage jetzt nicht grundsätzlich, die Muslime sind das Problem, weil ich kenne viele gute Muslime auch, die gute Menschen sind, die nicht gewalttätig oder irgendetwas anderes sind. Und es gibt ja auch viele Muslime, die überhaupt nicht religiös sind. Ja, die leben oft nur in Systemen, wo es eben so ist. Sonst hätten wir ja keine Diskussion, dass die Frauen im Iran kein Kopftuch mehr tragen wollen oder so. Ja, es ist ja nicht so, dass die jetzt alle hinter ihren Mullah stehen. Ja, aber es ist tatsächlich so. Im Islam gibt es ein Potenzial, auch in anderen Religionen, was wir als Christen eben explizit nicht haben, nämlich die Ablehnung von jeglicher Form von Gewalt. Und es war auch die Lehre der Kirche grundsätzlich, auch wenn es die Inquisition und so gegeben hat, aber grundsätzlich war es auch die Lehre der Kirche, auch Irren ist erlaubt. Also auch wenn ich jemand 100-mal sage, aber der Herr Jesus ist wirklich der liebe Gott, und wenn der dann zum Schluss zu mir sagt, glaube ich aber nicht, darf ich die Person nicht umbringen und nicht zwangstaufen, sondern ich muss diese Freiheit lassen. Aber das sage ich, das muss in dem Fall, dass dieser Schutz gegeben ist, der Staat durchsetzen. Das können wir als Kirche und als Einzelpersonen nicht tun. Gerade ist meine Mutter und ihre Freundin eben zu Besuch da, wir haben gestern geredet. In meiner Familie gibt es überhaupt keine Islamophobie und keine Ausländerfeindlichkeit. Absolut nicht. Aber wenn ich als Regierung nicht klar Stellung beziehe, und da geht es jetzt nicht um einige Parteien, die wir in Österreich haben oder die wir in Deutschland haben, die sich als Alternativen bezeichnen oder die glauben, dass ihr Wille auch unser Wille oder sonst etwas ist, dann muss ich einfach sagen, Entschuldigung, wenn ihr hier in Hamburg, so wie es vor ein paar Monaten war, eine Demonstration macht, dass ihr die Scharia haben wollt, dann tut es uns leid, dann fliegst nach Afghanistan und dann nach Saudi-Arabien, da habt ihr die Scharia. Ja? Und dann muss ich das auch wirklich durchsetzen. Und dann muss ich dann auch konsequent sein. Und das ist kein Rassismus. Wenn die fromme muslimische Frau gerne ihr Kopftuch trägt, soll sie das tun wie die jüdische Frau im zweiten Bezirk, die ihre Perücke trägt. Das ist mir total egal. Aber wenn ich anfange, meinen zu wollen, meine 14-jährige Tochter verheiraten zu können, dann geht das nicht. Weil wir haben unsere Gesetze und an diese Gesetze muss man sich halten. Und wer das nicht tut, der muss eben dafür bestraft werden, so wie andere Leute, die sich an die Gesetze nicht halten. Aber wenn ich das nicht konsequent durchziehe, dann wird das natürlich auch nicht funktionieren. Und das ist für mich kein Rassismus. Rassismus ist, wenn ich sage, grundsätzlich, wir wollen keine Ausländer, die gehören alle abgeschoben. Wenn ich aber sage, wenn du zu uns in unser Land kommst, vielleicht, weil du hier arbeiten willst, ist ja auch okay, wir brauchen ja auch viele Arbeitskräfte, ja. Wenn du in unser Land kommst und du hier arbeiten möchtest, oder wenn du in unser Land kommst, weil es dir bei dir in deinem Land schlecht geht, dann musst du dich aber auch an die Regeln von unserem Land halten. Es bedeutet nicht, du musst dich völlig assimilieren. Du musst nicht deine eigene Religion aufgeben, deine eigene Kultur aufgeben. Du darfst weiter dein Essen essen, du darfst auch zu Hause deine Sprache reden. Würden wir ja auch tun, wenn wir im Ausland sind.
und im Ausland leben. Habe ich ja selbst erlebt, die deutschen Auswanderer, als ich in Brasilien war, die leben heute noch in ihren Dörfern wie vor 100 Jahren und essen noch ihre Knödel im Urwald. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber die können alle Portugiesisch, die sind alle Teil der Gesellschaft und so. Ja, und das muss sich einfach durchsetzen. Auch ganz unabhängig, ob die Regierung jetzt christlich ist oder nicht, weil da geht es um allgemeine Gesetze. Und die haben wir. Und unser Grundgesetz gehört geachtet. Und dazu gehört eben Religionsfreiheit, dass ich keine Gewalt anwenden darf und so weiter. Und wie gesagt, wem das nicht passt und wer sagt, ich akzeptiere das österreichische Gesetz nicht, für mich ist der Islam höher, dann gehe in die Islamische Republik. Ich kann ja auch nicht als Katholik sagen, ich akzeptiere das österreichische Recht nicht, für mich ist das katholische Kirchenrecht höher und wir schaffen jetzt die standesamtliche Ehe ab und alle müssen kirchlich heiraten und alle müssen am Sonntag in die Kirche gehen und so weiter, kann ich ja auch nicht sagen, obwohl wir ein christliches Land sind. Ja, ich kann ja auch jetzt kein katholischen Gottesstaat aufbauen. Ja, ich könnte auch sagen als Katholik, ja, der Heilige Vater hat die Verhütung verboten, ab morgen werden keine Verhütungsmittel mehr in den Apotheken verkauft. Kann ich ja auch nicht sagen, weil wir haben einfach das Recht zur freien Entscheidung. Auch wenn ich nicht alles toll finde, auch als Katholik, muss ich das auch akzeptieren. Da müssen die Muslime auch akzeptieren. Aus.
Ja. Wollten Sie noch? Nein, nur eine. Bitte, es ist gut.
Ich hätte nur die Anmerkung oder Frage, ist dann die Auswirkung, dass so viele Prozent runtergehen, weil wir in demokratischen, kapitalistischen Ländern leben?
Nein, das glaube ich nicht.
Dass wir so viel Freiheit haben, zu sagen, ich lebe, ich mache?
Nein, das glaube ich nicht. Okay. Und zwar, ich sage das jetzt ganz, ganz klar, weil, und darum ist mein Thema, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn ich nur glaube, weil ich nicht in einer Demokratie lebe und gezwungen werde, ist das ja kein Glaube. Da tue ich es ja nur, weil ich gezwungen werde. Ja? Es ist also wirklich diese persönliche Entscheidung, ist mir Gott in meinem Leben wichtig? Und wenn ich nur glaube, wenn es mir schlecht geht und wir nicht kapitalistisch sind und uns gut geht oder so, dann ist das ja auch kein Glaube. Also wenn die Leute so immer sagen, ja, Pater Elias, wir werden schon sehen. Wenn schlechte Zeiten kommen, dann sind die Kirchen wieder voll. Aber ich kann doch jetzt nicht anfangen zu beten, dass der Putin uns angreift oder dass wir ein Erdbeben kriegen oder sonst etwas, nur damit die Kirche wieder voll ist. Geht ja nicht. Also das ist, ja.
Gut.
Ich wollte